Herzlich willkommen zum Paths of Purpose Podcast, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung, Leadership, große Visionen und Inspiration. Ich bin Simona Deckers, Mentorin und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Weisheiten zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre großartigen Potenziale zu entfalten. Es ist meine Mission zu inspirieren, wie wir unser Leben verbessern, unsere Träume wahr werden lassen und in Leichtigkeit und Fülle leben. Heute sind Selbstwahrnehmung, Leadership und persönliche Weiterentwicklung die Fähigkeiten, die uns Sinn geben, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Höre in diese neue Folge hinein, mach dir Notizen, stell dich auf Aha-Momente und neue Erkenntnisse ein. Teile diese Folge mit deinen Freunden. Die Welt braucht Positivität, Licht und Inspiration. Markiere mich oder schicke mir eine Nachricht auf Instagram oder LinkedIn, sodass wir connecten können. Auch dort findest du bei mir Motivation, Innovation und Power pur. Los geht's! Herzlich willkommen, Dr. Irene Kilubi. Sie ist Wirtschaftsingenieurin und Unternehmensberaterin und Spiegel-Bestseller-Autorin. Herzlich willkommen, liebe Irene.
Hallo.
Irene, du hast ja einen ganz spannenden Lebenslauf und hast so viele Dinge auch schon gemacht. Und also alles, wo du Advisor warst, wo du in Erscheinung getreten bist, Universitätsdozentin, sehr viele unterschiedliche Bereiche, digitales Marketing, du bist aber auch Ingenieurin, sehr eklektisch. Was treibt dich an?
Oh, das ist natürlich eine sehr gute Frage, mit der ich mich natürlich auch vor ein paar Jahren auseinandergesetzt habe. Und ich habe tatsächlich festgestellt für mich, was mich antreibt, ist, wenn ich das Gefühl habe, ich kann irgendwie einen Impact generieren, ja, Mehrwert stiften, sei es für Einzelpersonen, Gruppe von Menschen oder auch vielleicht idealistisch klingend, auch für die Gesellschaft. Also das ist, ich irgendwie das Gefühl habe, es macht Sinn, dass ich hier auf der Welt bin, sozusagen.
Ja, toll. Ich bin wirklich super interessiert an deinem Lebenslauf. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie sich das entwickelt hat. Von der Wirtschaftsingenieurin zur Bestseller-Autorin für Entrepreneurship. Erzähl mal ein bisschen über dich.
Ja, also wenn du das so sagst, dann klingt es so, als ob es dir so ein Drehbuch dafür gegeben hat. Ne? Gab es natürlich nicht. Ja, es hat sich auch alles so entwickelt. Also ganz ehrlich, hätte mir jemand zur kleinen Irene gesagt, 6 Jahre, ich würde jetzt hier stehen, wo ich jetzt stehe, hätte ich gesagt, ich never ever. Ja, das hat sich tatsächlich so entwickelt. Ne? Also ich weiß noch angefangen, dass wir noch nicht mal wussten, was das bedeutet, aufs Gymnasium zu gehen oder Hauptschule zu gehen etc. pp. Damals wollte ich einfach aufs Gymnasium, weil meine Freundinnen auch dahin gehen. Und wir wussten auch nicht, was bedeutet es jetzt, Abitur zu machen. Und klar, was bedeutet zu studieren, das wusste meine Mutter irgendwie, aber ich glaube, vielleicht war das ja auch mein Glück, ne, dass ich diese Leichtigkeit hatte. Ich hatte jetzt zum Beispiel keinen Druck von der Familie, ich muss jetzt irgendwie unbedingt was machen. Aber ich war immer sehr, sehr eigenmotiviert. Und ich habe das durch meine Klassenkameraden, Kommilitonen halt immer gemerkt, ne, was das eigentlich bedeutet. Ja, wenn man sich anstrengt, wenn man fleißig ist, dass man was tun muss. Ja, habe ich relativ schnell begriffen, ja, dass man irgendwie für das, was man im Leben erreichen möchte, auch was tun muss. Das wurde mir auch relativ schnell klar. Ja, ich habe wirklich tatsächlich den klassischen Weg eingeschlagen, also von der Grundschule aufs Gymnasium, dann mein Abi gemacht und dann wusste ich erstmal ein Jahr lang nicht, was ich machen soll. Dann bin ich, also es ist sehr typisch bei uns in Nordrhein-Westfalen, so eine einjährige höhere Handelsschule für Abiturienten gemacht. Da habe ich mir gemerkt, ach, so Wirtschaftsthemen könnten mich ganz gut interessieren. Und bin aber erstmal ein Jahr arbeiten gegangen, weil ich Geld verdienen wollte. Und dann habe ich angefangen zu studieren. Und ja, so nahm alles seinen Lauf. Ich habe mal nebenbei gearbeitet, habe auch sehr viel nebenbei gearbeitet, um mein Studium zu finanzieren. Habe erstmal in Deutschland studiert, dann war ich in England, habe dort studiert, Teilstipendium bekommen. Und ich weiß noch irgendwie, weil England so teuer war und bis dato konnte ich auch nicht so gut mit Geld umgehen. Da war die Hälfte meines Studiums erst rum und ja, ich war irgendwie pleite. So. Und ich werde es nie vergessen. Und Mama, so, was machen wir denn jetzt? Ne? Ich habe gesagt, ich kann die nächsten Miete nicht bezahlen. Ich kam irgendwie hinten und vorne nicht hin. Weil natürlich logisch, wir haben halt die Studiengebühren berechnet, so ein bisschen Wohnung, aber die war dann im Endeffekt teurer. Und das Essen so, also irgendwie totale Misskalkulation. Ja? Also ich hätte eigentlich vorher noch mal ein paar Monate mehr arbeiten gehen sollen, bevor ich da studieren konnte. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, was soll ich jetzt machen? Ich muss jetzt zurück. Die so, Mama, du kannst doch nicht zurück, du musst doch jetzt da fertig studieren und dann musst du noch mal von vorne anfangen. Und habe dann irgendwie, ja, gearbeitet, aber hat trotzdem nicht gereicht, weil es halt einfach, England ist einfach super, super teuer, ne? Und dann habe ich gesagt, und ich brauche es auch kurzfristig, wo kriege ich jetzt kurzfristig Geld her? Und dann hat tatsächlich meine Mutter irgendwie die ganze Familie mobilisiert, ja. Ich weiß noch, meine Mutter hat ihren Schmuck verkauft, ne, oder teilweise Verpfändet, teilweise verkauft. Meine Schwester hat irgendwie das Sparbuch von meinem Neffen irgendwie auseinandergenommen. Also irgendwie hat jeder irgendwas contributed, damit ich da noch das hinbekomme, zu studieren.
Schön.
Das war ganz heftig irgendwie. Ja, genau. Dann war ich mein Master fertig und dann wusste ich immer noch nicht, was ich machen sollte. Weil das ist so, ich war immer so vielseitig interessiert und was mir immer schwer fiel, habe ich heute immer noch so ein bisschen Entscheidungen zu treffen. Also das meint man gar nicht, aber es ist tatsächlich schwieriger, Entscheidungen zu treffen. Und ja, dann wollte ich zu dem Zeit, das war recht spannend, ne? Ich habe echt gedacht, so ich werde eine wissenschaftliche Karriere einschlagen, weil irgendwie mit das Uni, Forschung etc. Und dann, ja, dann war wieder das Problem das Geld, ne? Dann ich war zu spät dran mit den Bewerbungen für irgendwelche und dann gesagt, ja, du musst jetzt ein Jahr warten. Ich gesagt, boah, wie soll ich mir das Leben ein Jahr in England finanzieren? Habe ich auch wieder zu meiner Familie gesagt, ja, ich kriege das irgendwie hin. Dann haben gesagt, ach, komm doch erstmal nach Deutschland, orientiere dich. War auch gut, dann war ich in Deutschland, habe ich angefangen, mich zu bewerben. Teilweise wurde ich auch angesprochen, weil ich meinen Lebenslauf auf sämtlichen Plattformen und Foren online hatte. Ja, dann bin ich irgendwie dann einfach ins Berufsleben eingestiegen.
Ja. Und das war dann für eine Unternehmensberatung. Stimmt das so
Nee,
oder war das? Nee.
später,
Ach,
später.
okay,
Also,
alles klar. Ja, dann.
ich war tatsächlich bei Amazon, habe so eine Art Trainee, Absolventenpraktikum gemacht, war dann mehrere Jahre bei BMW. Danach war ich bei Siemens im Inhouse Consulting und zuletzt war ich bei Deloitte in der Beratung. Also ich habe schon bei Siemens Beratung gemacht, ja, das war halt Inhouse Consulting und dann bei Deloitte ganz normale Beratung für externe Firmen. Ah, das war spannend. Schon während meiner BMW-Zeit, wie man so schön im Startup-Sprech sagt, habe ich schon gesidehustelt, habe auch schon nebenbei Projekte gehabt, habe auch meinen ersten Lehrauftrag bekommen. Das war auch irgendwie auch direkt ein MBA-Studiengang, war noch nicht promoviert, war noch keine 30, war auch spannend, ne? Ah, das Witzige ist, für mich war das niemand normal. Also es haben mir dann später erst Leute signalisiert, nee, das ist nicht normal. Normalerweise musst du promoviert sein. Normalerweise bist du nicht unter 30. Und ich glaube, das hat mir auch echt im Leben geholfen, ne? Weil es war nie einer da, der mir gesagt hat, das darf man nicht, das macht man eigentlich nicht. Weil meine Familie das einfach nicht besser wusste. Deswegen war für mich irgendwie gar nicht irgendwie, ja, also ich kann mich noch erinnern, weil ich wohne nicht weit von der Hochschule München, bin ich da vorbeigelaufen. Und dann habe ich das gesehen und dachte so, boah, das ist doch für mich, ne? Das war mein Fach und das passte. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht, weißt du so,
Toll.
irgendwie, das ist jetzt ein MBA oder das ist jetzt irgendwie, du bist jetzt zu jung oder gar nicht. Kennst du
Hast
das?
dich
Einfach so.
beworben und gesagt, hey, ich weiß was, ich kann was weitergeben
Ja,
und das passte und ja, super.
genau.
Ne?
Das war auch so, als ich genau nebenbei für die EU-Kommission Sachverständige Expert Advisor heißt es, viel schöner im wohlklingenden Englisch. Da war auch irgendwie, da haben sie tatsächlich geschrieben, ah, die suchen Leute mit 12 bis 15 Jahren Berufserfahrung. Ich hatte gerade 7. Aber es ist dieses Unbekümmertheit, ne? Ich habe mich
Toll.
trotzdem, der Rest hat gepasst. Ich habe gesagt, das, was ihr alles da verlangt, ne, das habe ich doch in etwa. Also es war noch nicht mal so, dass es irgendwie Volltreffer war. Ich so, war.
Aber ja, das ist doch super inspirierend, weil das sagt man ja häufig Frauen nach, ne, dass sie sich so zurückhalten, weil bestimmte Dinge nicht so ganz passen. Aber ne, das finde ich toll. Ich liebe das,
Ja, also
wenn
das
Frauen
ist,
einfach Ja sagen und losgehen. Ich finde das
ja,
toll.
also da muss ich sagen, noch nicht wirklich atypisch Frau gewesen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil ich mit einer alleinerziehenden Powerfrau aufgewachsen bin und mir eben keiner gesagt hat, irgendwie, manche Dinge macht man nicht. So,
Ein
meine
Glück,
Mutter war
ne?
da, oder?
Ja,
Weil
ein
vielleicht
Glück.
wäre ich dann anders aufgewachsen. Hätte ich vielleicht einen strengen Vater gehabt, der gesagt hätte, so als Frau hast du dich so zu benehmen, als Frau hast du dezent zu sein, ja? Da irgendwie, das kannte ich halt gar nicht durch meine Mutter. Meine Mutter immer so, wenn ich irgendwas gesagt habe, sage ich das mir, ja, mach doch. Also,
Toll.
und das finde ich auch schön, aber jedes Kind ist auch anders, ne? Also meine Mutter hat gesagt, wenn du jetzt sagen würdest, ich ziehe nach Australien, kein Plan, was ich machen soll, würde sie sagen, ja, geh mit Gott, das wird funktionieren. Meine Schwester das sagen, wenn du jetzt sagst, lass mal lieber.
Ja.
Muss man auch einfach gucken, wer hat welche Persönlichkeit und nicht immer per se sagen, das passt jetzt nicht. Generell, ne? Weil man muss darauf achten, die Stärken einfach auch immer zu fördern.
Ja.
Oder
Dann
ja.
bist du so eine richtige Macherin, ne? Du magst gerne umzusetzen und Nägel mit Köpfen zu machen. Ich finde das ganz, ganz toll. Und wie
Ja.
war das für dich dann da, ich sag mal, Dozentin zu sein in einem ganz jungen Alter, ne?
Das war echt spannend, weil, genau, da waren auch überwiegend Männer, weil es halt technische Berufe waren. Und viele waren halt deutlich älter. Also ich muss so sagen, es war ein MBA-Studiengang, Weiterbildungsmaster sozusagen. Und viele haben es neben ihrem Beruf gemacht. Es gab Fach- und Führungskräfte. Natürlich hast du es direkt gesehen, ne? Also wenn da jetzt zum Beispiel, sag ich jetzt mal, ein 50-jähriger Mann und ich komme da rein. Und dein Weltbild so ein bisschen angeknackst und du hast wirklich an dem Gesichtsausdruck gesehen, nee, ne, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Das ist doch jetzt nicht die, die uns jetzt die nächsten paar Monate was beibringen soll. Also hast du wirklich, und manche wirklich so, auch diese Abwehrhaltung hast du auch gesehen. Ja, aber das war einfach, weil, glaube ich, muss man auch so sehen, für viele war das einfach too much. Jung, dann schwarz, dann Frau und dann auch noch irgendwie kurz vor der Promotion und ne, also das höre ich auch oft, ne, dass es manche Leute da erstmal, für viele ist es sehr, sehr positiv, gerade bei Frauen, aber bei Männern ist es erstmal abschreckend manchmal. Ja, also sowohl im Berufsleben als auch im Privatleben, es ist beides so, dass es erstmal so, ja, ich habe das auch oft gehört von Leuten, auch Frauen, nämlich halt, ich kann ja gesagt, das klingt zu perfekt, um wahr zu sein. Oder viele, dass die denken, mein Profil wäre gefaked oder so. Ja, dass die, ja wirklich, das hatte ich schon ein paar Mal, ne, die haben gesagt, das kann doch nicht ein echtes Profil sein, was da auf LinkedIn oder. Ja, aber spannend, oder?
Ja, das ist
Und
echt krass, ja, wirklich krass, ne, dass bestimmte Dinge gar nicht als wahr angenommen werden können, ne?
ja, aber
Verrückt.
manche einfach das Weltbild, das passt halt gar nicht so ins Bild rein, ne? Weil man das
Ja.
wahrscheinlich auch nicht so häufig sieht. Wobei, ich glaube, es gibt es halt immer mehr, aber man sieht es halt nicht. Und natürlich hat nicht jeder die Chance, wie ich hier in Deutschland aufzuwachsen, ne? Also die Anzahl ist halt natürlich überschaubar und begrenzt, ja. Aber umso wichtiger ist es, dass man
Ja.
auch Bewusstsein dafür schafft, das ist jetzt nicht. Ich höre auch oft von manchen Leuten, ich wäre eine Ausnahme. Also ich will mich auch nicht als Ausnahme.
Ja. Aber sicherlich ein Vorbild für viele.
Ja, man kann es sehen, wie man möchte. Also ich denke mal, so für manches kann man das schon nehmen, für manches vielleicht nicht. Also ich sage dann immer, ja, vielleicht kann es jemanden inspirieren oder unterstützen zu sagen, lass dich nicht aufhalten, probier es einfach aus. Vielleicht würde ich auch sagen, nimm das dir vielleicht nicht so als Vorbild, viele Dinge auf einmal zu machen.
Ja,
Weil
warte, da hast du
macht
dir
dir das
viel
vielleicht
vorgenommen.
das Leben ein bisschen einfacher, aber ansonsten immer pickt euch die positiven Sachen raus und klammert die negativen Sachen weg.
Ja, toll. So, und dann hast du gearbeitet und gleichzeitig auch noch deinen Doktor gemacht, oder kam das dann hintereinander? Wow, Wahnsinn. Das ist ja eine
Ich habe da noch,
Mordsaufgabe, ja?
ja. Ja.
Mordsaufgabe, das gleichzeitig zu stemmen. Da bist man ja wirklich, also ich stelle mir das so vor, Tag und Nacht unterwegs. Also tagsüber arbeiten, nachts dann die Bücher lesen und was zu
Ja, am
schreiben, ja?
Wochenende absolut, ne? Also am Wochenende weniger Urlaub.
Ja,
Ja,
ja.
also das war schon so. Ich muss sagen, das hat mir echt geholfen, weil ich war, was Time-Management anbelangt, total in Niete. War auch nicht immer so wirklich, ja, strukturiert. Also, ne, so inneres Chaos etc. Aber das hat mir wirklich geholfen. Danach hatte ich das Gefühl, ich habe unendlich viel Zeit.
Ja,
Also ich
das
hatte
glaube
zwar
ich.
so viel Zeit wie jeder normale Mensch auch, aber für mich war das Gefühl so, boah,
Ja,
so
ja.
viel Freizeit. Jetzt hast du diese Promotion nicht mehr. Was machst du jetzt? Also ich so
Wahnsinn.
gefühlt, ich meine Zeit füllen ohne Promotion irgendwie. Aber ich habe dadurch gelernt, auch meine Zeit viel, viel stärker zu schätzen zu wissen und wir im Rheinland sagen, meine Zeit nicht zu verdatteln. Also
Ja,
nicht unnötig. Auch nicht so mit
definitiv.
Energieräubern oder sinnlosen Gesprächen. Klar, ich bin auch
Ja.
manchmal ein bisschen albern. Aber du
Ja,
weißt, was
definitiv.
ich meine, ja? Dass man irgendwie das sinnvoll nutzt, ja? Und bewusster, bewusster.
Das glaube ich dir sofort. Das glaube ich dir sofort. Und was ist dann geschehen nach der Promotion? Weil wir haben ja hier noch eine ganze Liste von Sachen, die du schon gemacht hast. Wie kam es dann zu Community Building, Corporate Influencing und Joint Generations, worüber ich natürlich unglaublich gerne gleich mit dir sprechen möchte?
Ja, gerne. Also das ganze Thema Community Building, ich wusste gar nicht, was ich da genau mache. Also als ich neben meinen Vollzeitjobs gearbeitet habe, da bin ich immer mehr in die Startup-Szene reingekommen. Dann haben mich Leute einfach gefragt, hast du Lust, irgendwie einen Workshop zu moderieren? Hast du Lust, ein Event zu moderieren? Mich mit Leuten vernetzt. Also ich kann auch gar nicht wirklich sagen, wie es angefangen hat. Und dann irgendwie, da kamen halt immer Anfragen. Also eins kam irgendwie nach dem anderen, hast mit der Person vernetzt. Es war oft auch so, dass ich gesagt habe, habe ich noch nie gemacht. Und so, ach, das kriegst du schon hin, mach das jetzt einfach mal. Ja. Oder Leute sind einfach davon ausgegangen, dass ich das schon gemacht habe. Dann haben gesagt, ach, du bist ja die Expertin für ich so, für was? Ja, und Irene als ja, gelernte Moderatorin, ich so, ich habe es nicht gelernt. Echt? Aber ja. Und ja, dadurch auch, dass ich diese Lehraufträge hatte, gesprochen habe und die Leute gingen einfach mal davon aus, dass ich irgendwie schon jahrelang in irgendwas Erfahrung hatte. Und so kam eins nach dem anderen und es wurde dann halt immer mehr, was ich so nebenbei am Laufen hatte. Und auch immer so kleine Projekte, ja, dann kam ich irgendwie in Beiräte, Jury von Startup-Events. Ja, kam einiges immer mehr zusammen, ne? Also, wobei ich sagen muss, natürlich hört sich das immer viel an, aber ich bin ja nicht mit jeder Aufgabe, außer jetzt natürlich mittlerweile Joint Generations und meiner Marketingagentur, natürlich Vollzeit beschäftigt, ja, die anderen Sachen, auch Dozentur, das ist ja immer mal zeitweise. Aber natürlich erfordert es umso mehr, je mehr man kleinteilige Sachen hat, desto mehr Selbstdisziplin und ja, gute Organisation erfordert es natürlich.
Ja, das.
Aber genau, das ist ja nicht so, dass ich 20 Sachen von morgens bis abends gleichzeitig mache. Also gut koordiniere und dann immer abwäge, wie das zeitlich reinpasst und wie ich das vom Zeitcommitment und auch vom Herzcommitment, wie ich mal so gerne sage, weil es ja nicht das Zeit, sondern auch das Herz, muss ja beides dann irgendwie in diese Projekte reingesteckt werden, dass ich das
Wow,
dann versuche
krass.
zu machen.
Ja.
Ja, und vor, ja.
Ja, und Corporate Influencing und Community Building, das sind ja ganz heiße Themen, ja. Also die sind ja unglaublich wichtig heute. Und da hast du halt schon sehr früh mit angefangen. Für jemanden, der nicht selbstständig gestartet ist, kann das ja weit weg sein, ne? Also für jemanden, der in der Unternehmensberatung ist und eher in der Wissenschaft unterwegs ist als Dozentin, kann das ja sehr weit, also, ne, das sind ja nicht die stärksten Themen, die gerade anstehen, ne, in diesen Bereichen. Wie bist du da hingekommen? Weil Community Building, Influencing, wie kam das, dass du da sagst, okay, ich mache das jetzt? Ne, weil Wissenschaft, Wirtschaftsingenieure, Unternehmensberatung, manchmal ist ja heute sogar noch so, dass sie sich eher zurückziehen, als wer weiß, wie stark auf Plattformen unterwegs sind. Ne?
Ja, auch das war nicht wirklich geplant. Ich wusste irgendwie, ich will mich selbstständig machen, aber mit was genau? Ich konnte es auch gar nicht benennen, was ich da neben meinem Vollzeitberuf gemacht habe. Und da bin ich irgendwann auf den Begriff Community Building. Habe gesagt, ach, passt irgendwie und ist irgendwie so allumfassend, weil ich ja nebenbei immer irgendwie in der Startup-Szene oder in der Social Impact-Szene immer unterstützt habe, geholfen habe, auch in der Female Empowerment Bubble, sage ich jetzt mal. Und das mit Corporate Influencing kam dann tatsächlich, das war auch wieder Zufall. Da habe ich einen Artikel geschrieben. Da kannte ich noch nicht mal den Begriff Corporate Influencer. Das war mittlerweile vor 4 Jahren. Und dann habe ich einen Artikel verfasst, da war ich gerade mal so ein paar Monate Xing Insider, da bin ich auch durch Zufall dazu gekommen und habe da für die Redaktion einen Artikel verfasst. Ich habe das damals genannt, warum Employee Branding das neue Employer Branding ist. Da habe ich so damals gedacht. Ich weiß auch gar nicht, also bei mir entsteht auch vieles aus dem Puls, weil ich auch gedacht habe, so, ja, warum? Also die Mitarbeitenden sind doch die wertvollste Ressource und die, wieso heißt es eigentlich Employer Branding? Ja, weil ich. Nur eine Freundin von mir hatte zu dem Thema auch in Bezug auf Hochschulmessen, ich glaube, ihre Masterarbeit oder ihre Diplomarbeit dazu geschrieben. Und dann dachte ich mir so, ja, aber das ist doch eigentlich Employee Branding. Ne? Ich setze doch meine Mitarbeitenden, das ist doch viel geschickter, als die Marke zu branden. Und dann ist der damalige Vorstandsvorsitzende von der Bayerischen Akademie für Wirtschaftskommunikation auf mich zugekommen und meinte, ob ich nicht Lust hätte, so ein Corporate Influencer-Programm zu machen. Und da waren wir noch überlegt, sollen wir es Corporate Influencer nennen, sollen wir es Employer Brand Ambassador, wie soll ich das nennen? Weil Influencer ist ja irgendwie so ein bisschen negativ konnotiert. Da habe ich gesagt, nee, wir nennen das auf jeden Fall Corporate Influencer ist geläufig und da ist so eine Hassliebe dazwischen, ja, bei den Leuten. Und so fing das an. Da habe ich damals das
Toll.
Programm aufgesetzt und der hat verschiedene Module und habe dann tatsächlich Leute dazu eingeladen, für verschiedene Module verantwortlich zu sein. Ja, weil als Corporate Influencer musst du ja verschiedene Dinge können. Storytelling, Content Creation, dann wie positioniere ich mich? Also sehr viele verschiedene Kompetenzen, die du erwerben musst, ne, damit du dich adäquat
Absolut.
sichtbar machen kannst. Und
Ja.
ich war halt für die Strategie, das Konzept verantwortlich und sozusagen Programmleiterin und sollte verschiedene Module, verschiedene Dozenten akquirieren, rekrutieren sozusagen.
Ja, ja,
Da
ja.
habe ich auch ein paar Leute kennengelernt, die in dem Bereich tätig sind. Und mit einem bin ich jetzt auch mittlerweile sehr stark unterwegs und wir kooperieren da auch sehr stark zusammen. Und so kam das eigentlich. Und dann habe ich dieses Thema Community Building gar nicht mal so stark platziert, aber dann habe ich es ein paar Monate irgendwie später gemacht, habe angefangen, über Community Building zu sprechen. Es hat irgendwie eine Welle ausgelöst. Also es war wirklich, jeder hat irgendwie umbenannt, hatte keine Gruppe mehr, jeder hatte eine Community. Also es war überall Community, Community, Community. Und dann hatte eine Dame auch so einen Blogartikel verfasst und hat gesagt, ja, es ist sensationell, wie Irene Kilubi es geschafft hat, diesen Begriff Community durch die Verwendung verschiedener Hashtags, ne? Ich habe wirklich immer Community Engagement, Community Building, mit, ne? Wurde dann auch eingeladen, immer Vorträge zu dem Thema zu halten. Und auf jeden Fall wollte dann jeder eine Community haben. Ja, und hat gesagt, das ist
Spannend.
ja das, was ich jahrelang immer gemacht habe. Ich habe Leuten geholfen, Communities aufzubauen. Ich kannte den Begriff nicht, wusste nicht, was bedeutet das eigentlich, bis ich darüber gestolpert bin. Und so hat sich dieses ganze Thema entwickelt. Und das passt auch wunderbar zu Corporate Influencing. Auch zu anderen Themen, die ich mache,
Ja.
weil also letzten Endes übergeordnet geht es bei mir immer um das Thema Community-Kollaboration, ja, irgendwie Zusammenarbeit, ja.
Ja, und sag uns doch mal so deine zwei, drei besten Tipps für Community Building. Was ist da am wichtigsten? Worum geht es da für dich? Also was, ne, was ist deine Meinung dazu?
Ja, also ich würde sagen, erstens mal, das braucht irgendwie eine starke Mission. Weil warum, es gibt so viele Communities, sage ich jetzt mal da draußen.
Ja, ja.
Warum sollte, du musst dir echt Gedanken machen, warum sollte ein Mensch gerade meiner Community beitreten?
Ja.
Kommt auch der Zeitaspekt, weil was hat die Person für ein Trade-off? Wenn sie jetzt nicht aktiv wäre in meiner Community, was würde sie sonst machen? Dann natürlich auch, für welche Werte stehe ich ein? Also können sich auch die Mitglieder damit identifizieren. Also so eine gewisse, was hat die Community für eine DNA? Ja. Und dann darf man auch nicht vergessen, für den Community-Builder sozusagen selber, woran misst er den Erfolg einer Community? Was bedeutet für dich, ist es, misst du das an der Zahl der Mitglieder? Misst du das an Engagement, Commitment? Ja, wonach misst du das? Misst du das irgendwie an der Reichweite? Also für dich selber definieren, warum habe ich diese Community? Und was gibt mir die Motivation, diese Community am Leben zu halten, aufrechtzuerhalten? Weil das ist ja
Schön.
oftmals so, wenn man, ja, wenn man so eine Community aufbaut, das ist ja erstmal zeit- und kostenintensiv.
Ja.
Und als überlegen, okay, wie halte ich am Laufen? Und irgendwann mal tatsächlich, wenn man, weil es ist viel Arbeit, eine Community auszubauen, darf man nicht unterschätzen.
Ja.
Weil es hört ja nicht beim Aufbau auf, sondern es geht ja mit dem Engagement weiter. Wie halte ich die Leute bei der Stange? Und wenn ich dann auch den Anspruch habe oder das als eine meiner Messkriterien definiere, dass ich auch wachsen möchte, dann umso mehr Arbeit. Und dann einfach auch zu überlegen, wo will ich langfristig damit hin? Ne? Also will ich das irgendwie monetarisieren? Und dann auch diese ganzen Rollenverteilung, Aufgaben. Welche Personen nehmen welche Rolle in dieser Community ein? Weil alleine kann man das da irgendwann nicht mehr stemmen.
Ja,
Genau, das
stimmt.
sind die drei Faktoren, die ich nennen würde. Ne? Also erstmal,
Spannend, ja.
gibt es diese Community, diese Identität, was prägt uns und auch unsere Werte, die Mission dahinter steckt. Und dann natürlich auch, wonach messe ich Erfolg und was ist mein langfristiges Ziel, was möchte ich langfristig erreichen?
Ja, spannend, super. Ja, danke. Und dann hast du dieses Community Building und Influencer-Programm aufgesetzt. Und wie kam es dann zu Joint Generations?
Ja, also ich arbeite ja sehr viel mit Frauenkarrierenetzwerken zusammen, mit denen ich kooperiere, mit der Her Career, mit Partner Leadership Network, mit Net4Tech und vielen kleineren in verschiedenen Kapazitäten, wo wir einfach kooperieren. Und dadurch war ich ja per se schon, sage ich jetzt mal, in der Female Empowerment Szene. Mir fällt gar kein besserer Begriff ein als Szene gerade. Aber ich habe dann auch gemerkt, irgendwie, dass der Fokus sehr stark bei den Unternehmen auf Gender Diversity ist. Ne? Und habe ich gesagt, okay, habe mir auch so andere Diversitätsdimensionen angehört, da ist mir aufgefallen, dass Alter sehr, sehr stark vernachlässigt wird. Und Das war auch schon vorher irgendwie Impuls, ne? Ich sag manchmal, ja, manchmal findet dich deine Bestimmung, ne? Also manchmal ist es nicht der richtige Zeitpunkt, das kommt dann einfach wieder zurück.
Ja.
Schon als während der Uni-Zeit, da habe ich eine Hausarbeit geschrieben zu dem Thema Age Diversity als personalpolitische Herausforderung. Ich weiß auch nicht warum. Also es war irgendwie so ein Impuls, ja. Und vielleicht auch, ne, meine Mutter und meine Schwester sind Altpflegerin und hatte sowieso irgendwie mit dem Alter irgendwie ein
Ja.
bisschen was zu tun. Ich würde das jetzt nicht als ausschlaggebend nennen. Und habe dann aber das Thema aus den Augen verloren. Und ja, das war tatsächlich kurz vor der Pandemie, kam ich auf die Idee. Ich habe erstmal recherchiert. Also das war erst eigentlich so der Impuls bei mir, dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwie so eine Initiative unterstützen, supporten, die sich das auf die Fahne geschrieben hat. Generationsübergreifende Zusammenarbeit, weil ich das so als wertvoll empfinde. Ich
Ja.
besuchte und gesucht, da gab es nichts. So. Und kennst du das? Das lässt sich nicht in Ruhe. Dann denkst du, Irene, du hast genug zu tun. Hör auf damit. Und dann kennst du das dann einfach, das gibt's doch nicht, wieso macht das keiner? Nächsten Tag so, Irene, das ist nicht dein Problem. Und am nächsten Tag so, ja, aber warum macht das keiner? Gibt's da nicht irgendwie? Ich guck nochmal. Und dann so, ja. Und dann habe ich halt gemerkt, es gibt viele Initiativen, die sich um die Belange von jungen
Ja.
Menschen kümmern. Ganz wenig um die Bedürfnisse von Seniorinnen und noch weniger überhaupt mal zu überlegen, okay, wie bringen wir jetzt zusammen? Und das fand ich auch sehr schön, dadurch, dass wir Joint Generations angefangen haben. Alle diese Initiativen, die sagen jetzt auch, nein, 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 wir wollen doch alle generationsübergreifend. Ich so, ne, also das ist, ja, dann denkst du auch, dann ist es doch in die richtige Richtung. Das geht doch in die richtige Richtung, ne? Also wenn die auch gemerkt haben, ja, natürlich ist erstmal unsere primäre Zielgruppe die junge Zielgruppe, die anderen sagen natürlich erstmal 50 plus, aber im Endeffekt, ja, und wir waren so eine der Ersten, die das schon zum Programm gemacht haben, dass der Name, dass das schon direkt sagt, ja, und auch die Herangehensweise. Und dann finde ich es schön, wie die Leute da inspiriert haben, aber man merkt trotzdem schon, wo sie doch eher den Fokus drauf haben. Und wir achten ganz stark darauf, dass wir nicht zu sehr abweichen,
Ja,
ja, so.
ist Joint Generation wirklich, also ich sag mal ganz junge Leute und Senioren, oder geht es da auch um Joint Generations in der Arbeitswelt, ne? Weil da kommen ja auch viele Generationen aufeinander.
Ja, ich fand das auch sehr spannend. Ich hatte halt vor meiner Tag in ein Gespräch mit der Barbara Lutz, die ja diesen Frauenkarriereindex ins Leben gerufen hat. Und sie sagte mir, sie hat auch eine spannende Beobachtung gemacht, dass die Zusammenarbeit zwischen zum Beispiel Gen Z und Babyboomer eigentlich problemloser klappt, als wenn man jetzt enge Generationen beieinander hat, ne? Dass zwischen Gen Z und Gen Y eher noch Differenz ist oder zwischen Gen Y und Gen Z. Und ich fand das wirklich sehr spannend zu betrachten. Aber was ich halt in der Praxis oftmals merke, ist, wenn die Vorurteile kommen, kommen die nicht so sehr von jung, ich sage das einfach mal plakativ,
Ja,
von jung
ja.
nach alt, sondern eher von alt nach jung. Das ist genauso, ich merke das auch, ne? Weil manchmal ist es einfach so, natürlich spreche ich meistens über generationsübergreifende Zusammenarbeit, Kollaboration, aber es kann auch mal sein, dass ich Themen habe, wo ich mehr die junge Zielgruppe, Gen Z, adressiere und dann mal die ältere Generation. Und das merkt man sofort, wenn ich quasi pro Gen Z bin, da kommt direkt hier, ja, da kommt von allen Seiten und ja,
Stereotypen, Vorurteile oder ne,
ah,
irgendwelche
genau,
Ansichten,
und
ja.
hier wird wieder bevorzugt, ne? Aber wenn ich über ältere Generationen, ne, dann kommt immer positiv von der jungen Generation. Ja, und da steht bei mir immer der Eindruck, ist es vielleicht eher so, dass alt nach jung mehr Vorurteile hat als jung nach alt. Also das ist das, was ich beobachte, sehr stark. Ja, ob das jetzt mit Angst zu tun hat oder tatsächlich so Vorurteile, ne, dass man einfach per se diesen Stereotypen hat oder dieses Bild im Kopf hat, so ein junger Mensch, ja, der übervorteilt uns sowieso. Ja, und bei den Jüngeren, ja, aber weißt du, was ich meine? Also jetzt könnte keiner sagen, ja, das sind ja wieder Vorurteile. Okay, Julia, ich kann halt nur meine persönliche Beobachtung sagen und dass junge Leute total offen sind. Ja, die sagen, wir freuen uns, wenn jemand Erfahrenes im Team ist. Wir freuen uns, wenn wir erfahrene Mentorinnen haben. Also überhaupt kein Problem.
Ja, ich habe das auch schon häufig gesehen und ich glaube, so Ältere kennen das vielleicht noch von ihren Eltern oder Großeltern, dass die sich irgendwie abgenabelt haben oder sich so irgendwie gefunden haben, indem sie vieles verurteilt haben, was ihre Eltern gemacht haben oder ihre Großeltern. Und vielleicht erwarten sie das auch, dass die Jüngeren das tun. Aber die Jüngeren mögen Leute generell. Also die haben diese Erfahrung nicht gemacht, dass man sich da, wer weiß wie, abnabeln muss und einen Bruch kreieren muss. Das haben die so überhaupt nicht. Das ist so meine Erfahrung, ne? Dass Ältere erwarten, dass die Jüngeren sie nicht mögen, weil das bei ihnen so war früher. Und das ist aber nicht der Fall. Im Gegenteil, also dass die Generationen gut zusammenarbeiten oder gut zusammenkommen, das ist für die Jüngeren selbstverständlich. Während die Älteren irgendwas anderes erwarten. Das ist, ja, ist mir auch schon sehr häufig vorgekommen. Ja.
Deswegen, also wir pauschalisieren nicht, aber wir können einfach nur aus unseren Beobachten
Ja,
und
ja.
Erfahrungen berichten, ne?
Ja, genau.
Ja. Wir wollen
Ganz
doch
genau.
einfach nur damit sagen, ja, so schlimm ist die junge Generation nicht.
Ja,
Wir gehören ja
genau.
auch dazu. Und die sind eigentlich offen. Ja, gar keine Vorurteile, man muss einfach zusammenkommen.
Absolut, absolut, definitiv. Joint Generations, was ist ein Programm oder was ist ein Kernpunkt, was dir total am Herzen liegt bei Joint Generations? Also ganz konkret, was macht ihr da?
Also grundsätzlich, was machen wir? Ganz klassisch Workshops, Beratung müssen wir erstmal anbieten. Dann liegt im Fokus unserer Arbeit auch dieses ganze das lebenslange Lernen. Was wir auch machen, wir bauen auch ganze Programme für Unternehmen, Generationenbotschafterprogramme oder ganze Lerncampusse.
Toll.
Ein gutes Beispiel ist, dass wir auch für Unternehmen wirklich zum Beispiel Ausbildungsleitungen, die Schulen befähigen, besser mit Azubis umzugehen, wo eben auch diese Altersdiversität ganz stark vorherrscht. Dann haben wir unsere Reverse Mentoring App, wo wir das propagieren, dass quasi unerfahrene Jüngere erfahrene Menschen unterstützen, begleiten,
Toll.
coachen. Natürlich, es bleibt immer beim alten Modell, das ist eine Win-Win-Situation. Aber wir haben wirklich festgestellt, wenn man das Reverse Mentoring nennt und man geht wirklich in dieses Mentoring-Verhältnis rein und sagt, nee, nee, es ist nicht so, wie du das vorstellst, nur weil du mehr Erfahrung hast, ist der Junge, sondern andersrum, da wird das Senioritätsprinzip total aufgebrochen. Ja,
Ich
vor
finde
allen Dingen auch
super.
die, ja, weil vor allen Dingen auch die junge Person ist dann viel offener, weil sie sagt, ich darf ihr ja was sagen. Ja?
Ja,
Und
genau.
die erfahrene Person denkt sich dann auch so, ja, es ist ja der Natur der Dinge, weil das ist ja Reverse Mentoring, also lasse ich mich auch drauf ein. Als wenn es das, wenn wir nur das Klassische hätten, wäre es immer so, dass irgendwie die erfahrene Person immer das Gefühl hat oder in der Verantwortung sich fühlt, der jüngeren Person unbedingt was beibringen zu müssen.
Finde ich
Genau.
toll,
Und
finde ich ganz toll, weil gerade, ja, die ganz Jungen so eine Sichtweise haben, die fantastisch ist, die komplett neu ist. Also wir sind wirklich in einer neuen Zeit und da können auch die Älteren unglaublich viel lernen, um einfach auch mit der Zeit mitgehen zu können.
Ja, genau. Und weißt du, was auch wirklich, weil du auch nach dem Kern gefragt hast, was
Ja.
bei uns ganz, ganz wichtig ist, ist wirklich nicht nur die Ebene des Dialogs, des Austausches, sondern des Engagement, der Kollaboration zusammenzuarbeiten. Deswegen propagieren wir Formate, wo wir die auch in Aktion zusammenbringen.
Toll.
Ja, vielleicht auch dem geschuldet, dass ich halt diesen Innovations-Background habe, aber ich halt immer an der Schnittstelle zwischen Innovation, Technologie und Digitalisierung gearbeitet habe in meinen angestellten Berufen. Das ist ganz wichtig. Deswegen versuchen wir das durch solche Formate eben auch zu schaffen. Weil ich glaube, es reicht nicht nur, sich mal auszutauschen. Es gibt auch ganz, ganz tolle Methoden des Wissens- und Kompetenztransfers, aber das funktioniert nur, wenn man auch zusammenarbeiten kann, ne? Also
Toll.
es ist zweimal im Jahr mal eine Stunde austauschen, das reicht einfach nicht.
Wow, das ist Wahnsinn, Wahnsinn, was du alles auf die Beine stellst und für tolle Projekte machst. Also das ist ja wirklich, also ein Riesenfeld, unglaublich. Irene, was liegt dir am meisten am Herzen? Was möchtest du gerne weitergeben? So abschließend, was ist so die eine Message, wo du sagst, das ist das, was ich gern sagen möchte und weitergeben möchte?
Ui, das ist ja schon hochgradig philosophisch. Also
Muss gar nicht,
ich
einfach so ganz spontan, ne? So,
ja, also
was ist in deinem Herzen?
Also mein Ziel für mich jetzt persönlich, ich will einfach glücklich sein. Also mehr möchte ich gar nicht. Einfach sagen, für mich, jeder definiert ja Glück für sich anders, glücklich sein. Und ich möchte am Ende des Tages gesagt haben, hey, ich habe irgendwie das, worauf ich Lust hatte und ich einstand, bin ich dafür eingestanden, habe es ausprobiert und möchte dann nicht irgendwann mal, ja, wir werden ja mittlerweile 100 Jahre alt, wenn ich 100 bin, gesagt haben, ui, einfach weil ich nicht mutig genug war oder weil ich nicht meine Komfortzone verlassen wollte, habe ich so viele Dinge nicht gemacht. Na, was wäre, wenn? Also das möchte ich nicht. Deswegen sage ich, wir werden 100 Jahre alt. Also mit
Ja,
40, 50,
stimmt.
60 sind wir immer noch jung und haben noch
Ganz
ganz, ganz
genau.
viel vor uns. Und wenn man jetzt noch erst 30 ist oder so, dann erst recht. Also
Ja.
wovor sollten wir Angst haben? Ja,
Ja.
also die Zeit rennt uns nicht so sehr schnell davon, wie wir denken.
Schön. Das sind so die Big Five for Life oder was Bronnie Ware in den großen Bedauern der Sterbenden gesagt hat. Ne? Das bringst du auf einen Punkt. Einfach den Mut haben, loszugehen für das eigene Glück, aus der Komfortzone rauszugehen, einfach zu machen, worauf man Lust hat. Und das ist hinterher, das ist ein glückliches Leben. Das kreierst du
Oder?
dir.
Ja, das ist es. Also es hängt auch selber von dir ab, ne? Und per se, also für mich, jetzt habe ich das eigentlich für mich genau richtige Ziel gefunden. Weil wenn ich so ein Ziel habe, dann versuche ich ja alles, um glücklich zu sein, oder?
Ja.
Deswegen finde ich persönlich, habe ich das geschickt eingefädelt.
Toll,
Ja,
super,
vielleicht.
sehr inspirierend, Irene. Das ist ganz, ganz toll, super inspirierend. Und weil es gibt so viele Menschen da draußen, die sich nicht trauen, die nicht denken, ach, das kann ich schon, so wie du, und einfach loszugehen. Das ist total inspirierend. Ich bin total glücklich, dass wir zusammen sprechen und ja, dass du viele inspirieren kannst durch die Art, wie du bist, durch die Art, wie du denkst und wie du handelst. Das ist ganz toll.
Dankeschön.
Wirklich super. Ja, Irene, danke, dass du hier bist. Danke, dass du hier heute unser Gast bist und gewesen bist. Und vielen Dank für die Inspiration, für die Frische, für den Peps, den du mitbringst. Also ganz toll. Vielen Dank, dass du hier bist und uns inspirierst.
Ja, sehr cool, dass ich hier bei euch im Podcast sein durfte. Und ja, ich hoffe, dein Publikum konnte ein bisschen was mitnehmen.
Danke,
Und
Irene.
darf sich gerne mit dir vernetzen, ne? Im
Ja,
Sinne von Community Building kann sich jederzeit mit dir vernetzen.
genau. Auf jeden Fall. Danke, Irene. Schön, dass du hier bist. Ich bin Simona Deckers und dies ist der Paths of Purpose Podcast.